Es war einst eine Karawane, die reiste zu den Märkten Bagdads und Kairos und sie lagerte auf ihrem Weg eine Nacht vor den Toren Basras. Und in Basra, da lebte der Kaufmann Abid ben Mohammed. Und Abid nahm alles, was er hatte an Geld zusammen, um zu dieser Karawane zu gehen, um Schätze zu kaufen. Er wollte Edelsteine kaufen. Er erwarb einen ledernen Beutel voller Edelsteine. Und er brachte den zurück zu sich in seinen Laden und schickte seinen Sohn zu seinem Freund Khalid, dem Juwelier, und ließ ihn bitten, er möge doch kommen, um ihn den Wert seiner Edelsteine zu schätzen. Und sie schauten sich die Edelsteine an, sie prüften sie. Und sie fanden keinen Fehl an den Steinen. Sie waren wunderschön. Sie ließen sie durch die Finger gleiten. Der Glanz dieser funkelnden Köstlichkeiten spielte so in ihren Händen. Und es schien, dass in diesen wunderschönen Steinen alle Wunder der Welt gefangen waren. Das Blau des Himmels, die flutenden Farben des Meeres, das gleißende Sonnenlicht, ein Wassersturz, all diese wunderbaren Farben, die wir kennen. Abids Sohn saß bei ihnen und hielt nach der Lehre des Vaters die Augen offen und die Lippen geschlossen. Ein guter Rat. Als Abid hinausging, um seinen Laden zu verriegeln, sprang die Gier in Khalids Seele, also von dem Freund. Und er stellte sich vor seinen Verstand und sein Herz. Und er schob so die Steine mit einer müßigen Gebärde durcheinander und ließ dabei einen Stein in seinen Saum seines Mantels, seines Ärmels hinein verschwinden. Doch dieses Diebesspiel war dem Sohn des Kaufmanns nicht verborgen geblieben. Aber er sagte nichts. Auch nach der Rückkehr des Vaters sagte er erst nichts. Erst als Khalid Abschied genommen hatte mit den Worten: Du hast mit diesem Kauf dein Vermögen verdoppelt, Abid, sprang er auf und sagte: Einen Freund hast du gerufen, Vater. Ein Dieb ist gegangen. Die Geschichte geht nachher noch ein bisschen weiter. Das Thema, das wir heute betrachten wollen, das ist so die Verkündigung des Evangeliums am Ende, die finale Verkündigung. Final finde ich mal ein bisschen brutal so formuliert. Die Lesung am achten Tag der Gebetslesung ist ja üblicherweise ein Auszug aus den Schriften von Ellen White. Und das ist diesmal ein Auszug aus dem Buch Vom Schatten zum Licht. Und wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ein Ellen White-Seminar gehabt. Und da haben wir gelernt, dass es am besten ist, wenn man die Sachen im Zusammenhang liest. Insofern empfehle ich euch, nehmt euch das Buch doch mal wieder zur Hand, schaut es durch. Ihr werdet garantiert über die Lesung vorkommen. Und dann habt ihr den ganzen Zusammenhang dessen, was Ellen White zum Thema der finalen Verkündigung zu sagen hat. Ist immer ganz wertvoll, dass man das so macht. Aber das Thema an sich möchte ich schon gerne auch mit meinen Worten heute aufgreifen, weil ich es relevant und spannend finde. Die Verkündigung des Evangeliums am Ende der Zeit. Was mag dahinter stecken? Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Erstmal nur ein Vers. Und zwar aus der Endzeitprophetie von Jesus, die Jesus selber gesagt hat. Matthäus 24, wir lesen einmal nur Vers 14. Matthäus 24, Vers 14. Und dort sagt Jesus: Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Endzeit. Ich denke, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dann ist Jesus selbst natürlich die wichtigste und auch überzeugendste Quelle für alle Vorhersagen, was das die Weltgeschichte angeht und was die Endzeit angeht. Und das Interessante ist, wenn wir auch dieses ganze Kapitel so durchlesen, da steht eine Menge drin. Jesus verknüpft durchaus manche Warnungen vor Katastrophen, vor Verführung mit diesem Thema. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn Adventisten sich mit dem Thema beschäftigen, dann sehen sie immer nur die Warnungen und die Androhung von Katastrophen. Aber schaut euch einmal die Verse genau an. Ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und was geht dann weiter? Ein paar Verse davor. Das ist der Anfang der Wehen. Und von Erdbeben und Katastrophen und Leid und all so etwas. Aber das ist nicht das Ende. Schaut euch das mal ganz genau an. Er warnt uns durchaus. Aber was ist wirklich das Kennzeichen des Endes? Es ist dieser Vers 14. Die Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt ist das einzige Zeichen, von dem Jesus sagt, dass das passiert sein muss, damit das Ende kommen kann. Und das finde ich wichtig, weil das unsere Gedanken sortiert, weil uns das den Fokus richtet auf das, was Jesus als Fokus hat. Er sagt, ja, es passieren schreckliche Dinge und davon könnt ihr euch ablenken lassen. Und das erleben wir ja auch, ne? Krieg hier, Katastrophe dort, Klimakatastrophe. Wir könnten die ganze Zeit uns mit Katastrophen das Leben fertig machen. Und Jesus sagt, wenn das passiert, habt keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle. Aber bevor ich komme, muss etwas ganz Wichtiges geschehen. Das sind nicht die Katastrophen, sondern das ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Das heißt, ein positives Zeichen ist das Zeichen des Endes und nicht die Katastrophen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Gottes Botschaft in unsere Zeit ist das Evangelium. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Denn damit wird nämlich nicht nur der Schwerpunkt von Jesu Verkündigung festgelegt, sondern auch unser Schwerpunkt. Nicht die Warnung, sondern das Evangelium. Lass uns über das Evangelium ein wenig nachdenken. In der Einleitungsgeschichte waren wir ja dort angekommen. Bei einer Katastrophe eigentlich, nicht wahr? Ein Dieb ist enttarnt worden. Wie mag die Geschichte weitergehen? Ein Freund hast du gerufen, Vater, ein Dieb ist gegangen, sagte der Sohn. Er erzählte, was er gesehen hatte und drängte den Vater, zum Kadi zu gehen. Der Kadi, das ist das Gericht damals, ne? Ehe der falsche Freund den Raub verbergen könnte. Abid aber blieb sitzen und sah vor sich zu Boden. Und da die Ungeduld des Sohnes zum Aufbruch drängte, sagte er, was denkst du, wird der Kadi zugeben? Das wird er vor dem Kadi, wird Kali zugeben, dass er ein Dieb ist? Gewiss nicht, antwortete der Knabe rasch. Und du hast recht. Und dann hast du aus einem Dieb auch noch einen Lügner gemacht. Aber man wird den Stein bei ihm suchen, beharrte der Knabe. Der Vater wies ihn ab. Glaubst du nicht, dass man so einen kleinen Stein, so groß wie der Nagel des kleinen Fingers, jederzeit gut verstecken kann, sodass kein Kadi der Welt ihn finden wird? Aber wenn man ihn fände, was würde mit Khalid geschehen? Nun, sagte der Vater, sein Gut würde ihm weggenommen werden, die linke Hand würde ihm abgehauen werden, er müsste weiter stehlen, um sein Leben zu fristen, nur weil er einmal der Versuchung erlag. Da sagte der Sohn dann, geh hin und sprich mit ihm und fordere den Stein zurück. Der Alte aber fragte, wie hoch war der Wert des Steins? Etwa 1000 Dinare. Das wird wohl ein Vermögen gewesen sein. Vielleicht mehrere Jahresgehälter. Und was gilt dir mehr, 1000 Dinare oder die Freundschaft eines Mannes? Gewiss, er würde mir den Stein zurückgeben, aber mit Wangen, die rot sind vor Scham. Und ja, diese Scham, die wir aus seinem Herzen rufen, schließt uns seine Tore des Herzens für immer. Wenn er nicht mein Freund wäre, dann könnte ich wohl diesen Weg gehen. Aber, gibt der Sohn zu bedenken, ist er noch dein Freund, wenn er zum Dieb wird? Die Geschichte geht noch weiter. Wie soll man reagieren auf die Bosheit, die der Freund hier angerichtet hat? Es gibt viel Schlechtes von Kalli zu berichten. Jetzt ist er ein Dieb, vielleicht wird er noch ein Lügner. Und vor dem Gericht droht ihm eine schlimme Strafe. Was wäre das Richtige, was Abid jetzt mit seinem Freund machen soll? Soll er ihm drohen? Soll er ihm sagen, schau an, was du angerichtet hast, was auf dich wartet für eine Katastrophe? Was haben wir für eine Botschaft für die Menschen, für unsere Freunde, für die Menschen um uns herum? Es gibt so gerne dieses kleine Wortspiel. Haben wir eine Frohbotschaft oder eine Drohbotschaft? Manch einer liebt mehr die Katastrophennachrichten. Das ist so. Und das ist auch verständlich. Denn so funktioniert unsere Welt. Schaut mal die Nachrichten an. Wie viele gute Botschaften hört ihr dort und wie viele schlechte? Und wo wird länger darüber berichtet? Über das, was schiefgelaufen ist oder das, was gut gelaufen ist? Es gibt so dieses geflügelte Wort, Only bad news are good news. Also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Damit kann man Zeitungen verkaufen. Heute würde man vielleicht noch ergänzen, so ganz im Sinne von Donald Trump, auch Fake News sind good news. Aber ist das unsere Botschaft? Jesus sagt, das Evangelium wird verkündigt werden. Auf der ganzen Welt. Das Evangelium. Das ist ein griechisches Wort und das heißt gute oder frohe Botschaft. Das soll verkündigt werden. Die Botschaft von der Liebe Gottes. Gottes Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, war damals und ist bis heute genau das, was wir zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16 und folgende lesen, das sind alles bekannte Texte. Jesu Botschaft ist, Gott liebt dich und jeden anderen Menschen auch. Und Gott hat alles getan, damit du ohne Schuld und frei von Scham zu ihm kommen kannst. So wie du bist. Nicht du, er wird dich heilen, er wird dich verändern, er will die Risse in deiner Seele kitten. Du musst nichts selber schaffen, weil er dir versprochen hat, all das an dir zu tun. Bei Gott, bei Jesus, bist du endlich zu Hause angekommen. Das ist das Evangelium. Und das müssen die Menschen heute hören. Das sagt nicht nur Jesus, das sieht jeder, der da hinschaut und das wahrnimmt. Wie ging Abid mit seinem Freund um? Er hatte die Wahl, ne? Er konnte ihm drohen, er konnte ihm ein schlechtes Gewissen machen. Und der Sohn fragt, ist er noch dein Freund, wenn er an dir zum Dieb wird? Der Vater antwortete ihm, er war es durch die doppelte Länge deines Lebens. Vielleicht ist er in Not gekommen, ohne dass wir es wissen. Oder seine Wünsche haben sein Herz krank gemacht. Hat Khalid je einen Freund so nötig gehabt wie in dieser Stunde, wo er gefallen ist? Sollte ich mich davon ihm wenden? Wer könnte der Arzt seines Herzens sein, wenn nicht sein Freund? Wäre ich noch sein Freund, wenn nicht ich alles tun würde, um ihn zu heilen? Und so geht der Vater hin und teilt die Steine, die vor ihm lagen, in zwei gleiche Teile. Und er nahm einen Teil von diesem Edelstein, tat ihn in einen Beutel und gab ihn dem Sohn und sagte, geh damit zu Khalid und richte ihm aus, mein Vater bittet dich, dieses Geschenk als das eines Freundes anzunehmen und es nicht dadurch wertlos zu machen, dass du es ihm dankst. Ende der Geschichte. Welche Botschaft hatte Abid für seinen Freund Khalid? Unser Auftrag ist genau das, die Botschaft der Liebe in dieser Welt zu verkünden, und zwar der Liebe Gottes. Wir machen mal einen ganz kleinen Ausflug in das, was das eigentlich bedeutet. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, zumindest wer schon häufiger Predigten gehört hat. Für das deutsche Wort Liebe, für das es ja nur eine Bedeutung gibt, gibt es im Griechischen viele Wörter, die Bedeutung haben. Aber wir kennen diese unterschiedliche Bedeutung. Ich nehme ein Beispiel. Wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Liebe, die Eltern zu ihren Kindern haben, als die Liebe, die die Eltern untereinander haben. Wir nennen aber beides Liebe. Aber wir wissen, dass es was Unterschiedliches ist. Und das geht natürlich so weiter. Und so können die Griechen, haben die verschiedene Wörter für das, was wir Liebe nennen. Wir können auch andere Begriffe einfügen, aber letztendlich geht es immer um Liebe. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Philadelphia, das ist die Freundschaft, die Freundesliebe. Oder dann gibt es Eros, ja, das ist diese, ich sag mal, begehrende Liebe. Und dann gibt es halt die Agape, von der auch hier gesprochen wird, die selbstlose Liebe. Und wenn wir von Liebe reden, in der Welt wird überall von Liebe geredet, aber von welchen dieser Begriffe? Und tatsächlich ist die Liebe dieser Welt oder dieser Zeit geprägt von dem Begriff Eros. Und damit meine ich nicht dieses, sagen wir mal, plakative, die Erotik, die ist zwar auch überall da, ja, Nachrichten und Werbung und alles ist voll davon, Sex sells, ihr wisst das, aber das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, Eros ist eine bedingte Liebe, eine Liebe, die Voraussetzung hat, die Bedingungen hat, Anknüpfungspunkte hat. Eros heißt, ich liebe dich, wenn du so schön oder so sexy bist, ich mich von dir angezogen fühle. Das ist der eine Begriff. Aber ich liebe dich auch, wenn du mir einen Anlass dazu gibst, weil du mir zum Beispiel etwas Gutes getan hast. Das ist auch im Sinne von Eros. Oder weil du dich mir freundlich gegenüber gezeigt hast. Oder weil ich einen Vorteil davon habe, wenn ich nett zu dir bin. Oder weil wir verwandtschaftlich verbunden sind. Ja? Das sind bedingte Lieben. Eine Liebe, die eine Bedingung, eine Voraussetzung hat. Und eigentlich gehen die meisten Menschen heutzutage davon aus, dass Liebe so funktioniert. Natürlich bin ich nett zu den Leuten, die auch zu mir nett sind. Das kann man übrigens sogar auf Dinge übertragen. Manch einer liebt sein Auto, weil es eben so toll ist. Ja? Oder sein Handy oder was auch immer. Man begehrt diese neuen Dinge. Und jeder von uns hat auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ich es nicht hatte, dieses neue Ding, dann war meine Konzentration total darauf ausgerichtet. Und wenn es dann auf meinem Schreibtisch lag, war es langweilig. Ist doch so, oder? Das ist der Charakter von Eros. Khalid liebte die funkelnden Edelsteine. Der Sohn von Abid liebte nur den freundlichen und ehrlichen Menschen. Aber Abid liebte seinen Freund Khalid in einem Moment und in einer Situation, wo er keine Liebe verdient hatte, aber sie bitter nötig hatte. Und das ist diese Liebe auch, von der im Evangelium gesprochen wird. Das ist die Agape-Liebe, die bedingungslose Liebe. Gott liebt. Er liebt dich, aber nicht, weil du etwas Besonderes vollbracht hättest oder einen besonderen Wert mitbringen würdest. Er liebt dich, weil er sich entschieden hat, dich zu lieben. Er liebt auch jeden anderen Menschen in dieser Welt, weil er sich entschieden hat, ihn oder sie zu lieben. Weil er nicht nur Liebe hat, sondern weil er die Liebe ist. Und deswegen liebt Gott dich, egal wie du dich verhältst. Er mag nicht mit allem einverstanden sein, aber seine Liebe ist nicht in Frage gestellt dadurch. Und ich glaube, dass diese Menschen in unserer Zeit diese Liebe kennenlernen müssen. Gerade in dieser Zeit, wo überall von Krieg und Terror und Gewalt gesprochen wird, wo Feindschaft ist zwischen Menschen, zwischen Völkern. Jesus ruft uns zur Feindesliebe auf. Welche Liebe ist in der Lage, den Feind zu lieben, Eros nicht. Denn wenn der andere einen Grund hätte, den er mir gibt, warum ich ihn lieben würde, dann wäre er ja nicht mein Feind. Aber gerade den zu lieben, der es nicht gut mit mir meint, das kann nur die Agape-Liebe. Gott liebt dich so sehr, dass es dafür kein Ende gibt. Und jetzt bin ich mal ein bisschen geschäftsschädigend für mich. Er liebt dich auch, egal ob du zum Gottesdienst, zum Abendmahl gehst oder nicht. Er liebt dich nicht mehr, weil du das heute machst. Seine Liebe hängt nicht davon ab. Natürlich ist das Abendmahl und der Gottesdienst ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm, dass ich das irgendwie leben möchte und praktizieren möchte. Aber seine Liebe hängt nicht davon ab. Gottes Liebe, und das ist der Gipfel, ist so groß, dass er sogar ein Nein akzeptiert. Und das ist der einzige Grund, warum es Menschen gibt, die verloren gehen. Weil Gott sie so sehr liebt, dass er sogar respektiert, wenn sie sagen, ich möchte nicht. Das können wir nicht, das fällt uns schwer. Wie oft haben wir das Nein eines anderen nicht respektiert oder akzeptiert, weil wir uns nicht vorstellen könnten, wie jemand Nein sagen kann zu einem wunderbaren Angebot. Gott liebt dich und jeden Menschen so sehr, dass er selbst das respektiert. Gottes Liebe hindert ihn, uns zu unserem Glück oder Heil zu zwingen, weil es sonst keine Liebe wäre. Merkt ihr, wie dringend diese Welt diese Botschaft der Liebe braucht? Wir selbst und jeder um uns herum? Gerade jetzt in dieser Zeit, wo Kriege und Spaltung überall ist, nur Agape kann dies nachhaltig überwinden. Das Problem ist, die Menschen sind gewohnt, dass nichts umsonst ist. Und leider haben auch Kirchen sich allzu oft als zu sehr weltlich dargestellt und die Menschen eingeladen, aber eigentlich doch etwas gewollt. Geld, Arbeitsleistung, zumindest Gehorsam. Das ist nicht unsere Sache, das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist, diese bedingungslose Liebe Gottes zu verkünden, weil wir sie selbst erlebt haben, weil sie unsere Herzen gewärmt hat. Wir brauchen bedingungslose Liebe und Annahme, damit wir Frieden im Herzen finden können. Und dann können wir auch Frieden mit den Menschen um uns herum finden. Und da sind wir als Christen, als Adventisten, als Gemeinde Lüneburg nicht besser. Wir haben das genauso bitter nötig. Auch unsere Gemeinde ist kein Hort der Seligen. Aber wir sind so eine Art Selbsthilfegruppe. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen und motivieren, dran zu bleiben und dazu glauben. Und festzuhalten an dieser Liebe Gottes in der Nachfolge. Wir müssen ebenfalls immer wieder neu die selbstlose Liebe lernen, weil sie so ungewöhnlich, so außergewöhnlich, so herausragend ist in dieser Zeit. Und da merken wir schon, von dieser Liebe nur zu reden, das reicht eigentlich nicht. Unsere Verkündigung kann nicht nur Predigt sein. So gerne ich predige und wir hier ein schönes Setting haben, aber ich sage es euch ehrlich, das, was ich hier mache, ist zu wenig. Und es reicht auch nicht, ein Buch oder ein Traktat weiterzureichen, auch wenn dort von dieser Liebe geschrieben steht. Liebe ist immer praktisch. Ist dort, wo wir zu den Menschen hingehen und ihnen helfen, in der Diakonie oder in der Nachbarschaftshilfe. Von der Lebensschule haben wir berichtet oder wenn wir ihre Sorgen und Nöte aufgreifen, zum Beispiel mit unserem Seminar, für das wir einladen wollen. Das sind praktische Probleme, wo die Menschen erleben können, dass wir für sie da sein wollen. Bei den Pfadfindern in der Jugendarbeit, und wir könnten das jetzt endlos so weiterführen, dort, wo Menschen sich einbringen für andere, wird Liebe gepredigt. Und zwar lauter, als ich es von hier vorne tun kann. Genauso wie Abid. Abid lebte die Liebe zu seinem Freund und ließ sich diese Liebe etwas kosten. Er wollte ihn so überreich beschenken, dass dieser eine Edelstein, der da in seinem Ärmel gelandet war, auf einmal völlig unbedeutend war. Und klar war, dass er immer einen Anteil und einen Teil im Herzen von Abid haben dürfte. Die Verkündigung des Evangeliums am Ende, final, ist die Verkündigung der frohen Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen. Danach sehnt sich jedes Herz, geliebt und angenommen zu sein, so wie wir sind. Wenn diese Botschaft auf der ganzen Welt angekommen ist, dann ist sie, so sind Jesu Worte, auch bereit für sein zweites Kommen. Ich möchte ein Botschafter dieses Evangeliums heute sein und lade dich ein, ebenso praktisch Gottes Liebe in diese Welt zu teilen. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann ist das ein zeremonieller Ausdruck dieser Liebe, die Gott zu uns hat. Dass Christus bereit war, für uns zu sterben, damit wir, als wir noch Sünder waren, von ihm angenommen und heil gemacht werden können. Wenn wir Abendmahl feiern, können wir schmecken und sehen, wie Gott uns liebt. Amen.